Video. So, schön, dass ihr da seid und auch, dass die Online-Familie eingeschaltet hat. Amen. Lasst uns aufschlagen zum 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22. 1. Mose 8, 22. Und zwar steht da Folgendes. Es ist die Zeit nach der Flut. Noah hat gerade ein Opfer dargebracht. Gott hat auf dieses Opfer geblickt, es hat ihm gefallen. Und dann sagt er viele Sachen, aber er sagt vor allem in Vers 22, von nun an alle Tage der Erde. Wie viele Tage der Erde? Wie viele? Okay. Alle Tage der Erde sollen nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wisst ihr, was hier beschrieben wird? Ein Zyklus. Weil Frost folgt auf Hitze, Hitze auf Frost, Sommer auf Winter, Winter auf Sommer. Schau, die haben im Orient keinen Winter und keinen Sommer wie wir. Das heißt nicht Frühling und Herbst wie wir, sondern die haben Winter, dann haben sie Sommer. In manchen Ländern haben sie nur Sommer, aber wir haben halt vier Jahreszeiten, prima. So, deswegen steht es hier, so wie es hier steht. Aber wir halten mal fest. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, alle Jahre wieder oder verpasst deine Segenszeit nicht oder alles fließt, Fragezeichen, alles kreist. Kennt ihr den Spruch Pantare von den Griechen? Pantare, alles re fließt. Weil die haben sich mal hingestellt und haben einen Fluss zugeschaut, wie er fließt. Haben festgestellt, ja, der geht vorbei, die Zeit geht vorbei, alles geht vorbei. Dann haben sie sich gedacht, Pantare, alles fließt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Die waren noch nicht so weit, dass sie erkannt haben, dass nicht alles fließt, sondern alles zirkuliert. Eigentlich müssten sie gesagt haben, Pantakyklus. Das heißt, alles kreist. Wieso? Weil das Wasser, schau, das fließt zwar vorbei, aber das fließt dann ins Meer, dann wird es zu Wolken, dann zieht es wieder über Land, regnet wieder ab. Merkt ihr was? Und dann geht der Kreis davon von neuem los. Das Wasser sammelt sich wieder in den Flüssen und dann ziehen die wieder vorbei. So, es kann durchaus sein, das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es kann sein, dass dasselbe Wasser zweimal an dir vorbeizieht. Und wir wissen, dass es Jahreszeiten gibt, dass alles kreist hier, Sommer, Winter, Frühling, Herbst. Na ja, gut. Winter, Frühling, Sommer, Herbst, machen wir es so. Und dann sind wir wieder am Anfang. Alles kreist. Sag mal mit mir, alles?
Alles.
Kreist. Ja, auch die Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Bong, Sonntag. Und dann geht es wieder von vorne los. Tage genauso. Tage haben einen bestimmten Ablauf. Und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Mehr oder weniger genauso. Stehst auf, frühstückst, putzt dir die Zähne, hoffe ich, und gehst dann auf die Arbeit, gehst wieder heim, schaust fern, legst dich ins Bett und am nächsten Tag wieder dasselbe. Beim einen oder anderen schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, aber du weißt, was ich meine. Alles kreist, alles, nicht alles fließt, sondern alles kreist. Das ist eine wichtige Sache. Die Gestirne kreisen, ihr Lieben, die Natur kreist, die Jahreszeiten kreisen, die Tage haben Tageszeiten, Leben haben Lebensabschnitte. Und ich sag da mal was. Ciao. Auch wenn du heiligmäßig lebst und nichts falsch machst und alles richtig, dann bist du trotzdem immer noch ein Gefangener in Anführungszeichen dieser Zyklen. Das bedeutet, auf eine richtig gute Zeit kommt wieder eine schwierigere Zeit, dann kommt wieder vielleicht eine ganz schwierige und dann geht das Ganze wieder leichter weiter und dann wird es wieder schön warm. So, auch wenn du heiligmäßig lebst, auch wenn du alles richtig machst, wie gesagt, dann heißt es nicht, dass bei dir immer nur die Sonne scheint, du immer nur Rosen riechst oder so, sondern das Leben hat das so an sich, dass es dir immer wieder mal eine klebt und dann musst du Unterarmblock nach außen machen oder nach innen und das Ganze abwehren und so und es ist dann gut, wenn du ein bisschen weißt, wie man das macht. Ja, ich meine jetzt natürlich nicht wirklich eine Abwehr, sondern eine geistliche Abwehr, wie man damit lebt. So, du darfst dich nicht aus der Fassung bringen lassen, wenn mal eine Zeit kommt, in der es nicht so gut läuft, in der es nicht so klappt, in der du dir denkst, ja, sag mal, was ist denn jetzt los? Wie jetzt die letzten beiden Jahre zum Beispiel. Es ändert sich auch wieder. Es kommt auch wieder eine gute Zeit. Amen. Danke für das. Amen. Ja, ist so. Die können das gar nicht verhindern. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe da mal nachgedacht. Ich habe gemerkt, so in Bezug auf Nationen und Zeiten, da hat der Herr es immer so gemacht, dass er zum Beispiel das Volk Israel, denen hat er einen Richter gegeben zum Beispiel und dann war es 40 Jahre lang gut. Und dann heißt es an anderer Stelle im Richterbuch jetzt wieder, und er gab sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Und dann kam wieder ein Richter und dann ging es wieder 40 Jahre gut. Und dann war Jesus 40 Tage in der Wüste, Mose war 40 Tage auf dem Berg oben, auf dem Sinai. Ich habe mir gedacht, 40 scheint irgendwie eine Zahl zu sein, die wichtig ist. Jetzt frage ich dich, wie lange hat es die DDR nochmal gegeben? 40 Jahre, ne? Ah ja, ja, genau. Schau. Eine andere Zahl, die auch noch wichtig ist, ist 70. 70 Jahre. Na, 70 Jahre, dies 70 Jahre, jenes 70 Jahre babylonische Gefangenschaft zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf das alles einzugehen, aber ihr merkt, da gibt es ein System, okay? Man kann da durchaus sehen, was läuft. Und seit wann gibt es die Bundesrepublik jetzt? Seit ungefähr 70, 75 Jahren, so um den Dreh herum, ne? Wir leben also, hört mal, in einer Umbruchszeit. Normalerweise ist es so, wir sehen das aus dem Richterbuch. Ich werde heute nicht über das Richterbuch sprechen, aber weil ich gerade dran denke, sage ich das halt. Da ist es so, dass das Volk beginnt mit Segen unter Mose und dann unter Josua. Und dann fallen sie von Gott ab. Und dann kommt eine Zeit des Gerichtes. Und dann kommt ein Richter, das heißt ein Befreier. Und dann geht es wieder aufwärts, dann ist Erweckung wieder. Und dann folgen sie wieder Gott nach. Dann werden sie wieder reich und gut und alles, haben sie eine goldene Zeit. Dieser Wohlstand der goldenen Zeit, der macht er dann wieder so fertig innerlich. Ihr wisst ja, wenn es dem Esel zu gut geht, geht aufs Eis, ganz genau. Na, das bringt man den Kindern in der Schule bei. Und dann geht es wieder abwärts. Im Richterbuch allein ist es siebenmal, dieser Zyklus beschrieben. Siebenmal ist es so, dass eine gute Zeit ist, siebenmal Abfall vom Herrn, siebenmal Gericht durch die Philister, durch Midianiter, durch Moab, durch alle möglichen, durch Krankheiten, alles Mögliche. Und dann kommt ein Befreier und dann geht's wieder von nach oben. Und der große Befreier der Welt, meine Damen und Herren, der ist ja vor 2000 Jahren geboren worden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Winter, aber mir ist es egal, wann er geboren worden ist. Hauptsache, wir feiern seinen Geburtstag. Ja? Weil Leute kommen immer wieder und sagen, ja, soll man nicht feiern, ist ja gar nicht dann geboren. Das ist mir vollkommen schnurzpiepegal, wann der geboren ist, der Herr. Wir feiern seinen Geburtstag. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, ein bisschen besinnlich zu werden, sich Geschenke zu geben und an Jesus zu denken und mit den Leuten über Jesus zu reden. So ist es. Okay. Was mir also sagt, dass wenn jetzt nach 40 Jahren die DDR unterging, dass dann erst einmal eine gute Zeit kommen muss, in der es richtig gut geht und dann die Leute diese gute Zeit in Wohlstand und so weiter versemmeln müssen. Und dann kann es sein, hör mal, dass es richtig herb zur Sache geht. Wenn jetzt zum Beispiel Kraftwerke abschalten, drei Kernkraftwerke, die viel, viel Strom machen und so, dann kann es sein, dass es plötzlich Brownouts oder Blackouts und solche Sachen gibt. Das ist jetzt keine Fantasie, sondern das ist sogar die Innenminister der Länder, die sagen, Leute, legt euch ruhig ein wenig Proviant und Wasser zu und diese und Klopapier, diese Dinge. Ja, denn alles ist möglich, es kann alles Mögliche passieren. Früher hat man solche Leute noch als Spinner abgetan, heute sagen die offiziellen Stellen, bereitet euch vor, könnte was passieren. Wenn die das schon sagen, ihr Lieben, dann gilt immer noch, dass der Herr Gebete hört. Sagen wir immer einen Amen. Okay, also gut, das ist jetzt schon mal wichtig gewesen, das gesagt zu haben. Amen. Also es ist wichtig dann in diesen Zeiten, wenn diese guten Zeiten zu Ende gehen und sich Krisenzeiten andeuten, dass wir dann vor allem ins Gebet gehen und um Frieden bitten, im biblischen Sinn Frieden, Shalom bitten, Weisheit für die Regierungen und für die Wirtschaftslenker und für die Gesellschaft und für die Medien allgemein, dass die erfüllt werden mit der Weisheit Gottes, dass da die Gesalbten des Herrn an die Macht kommen und an die Schalthebel. So ist es. Okay, gut. Jesaja 50, Vers 10. Ich lese es nur vor. Wer in Finsternis geht und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Als wenn, wie neulich bei uns daheim, boom, plötzlich der Strom weg ist. Und im ganzen Ort war das so. Dann sitzt du im Finstern und dann vertraust du auf den Herrn. Nun gut. Es kommt aber wieder eine andere Zeit. Denk an 2. Korinther Kapitel 2, Vers 24. Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Schau, auch wenn du im Dunkeln sitzt und der Strom ausgefallen ist, dann kann es immer noch sein, dass der Herr dich langfristig im Triumphzug umherführt. Du musst halt ganz einfach nur die innere Härte haben und sagen, ja, dann müssen wir halt jetzt durch. Weil Leute erschrecken durch diese Dinge, durch solche Vorkommnisse, werden ernüchtert und setzen dann vielleicht nicht mehr so sehr ihr Vertrauen jetzt auf die natürlichen Dinge, auf den Staat und so weiter, auf die Daseinsvorsorge des Staates, sondern wenden sich in ihre Hilflosigkeit wieder zurück zu Gott. Und genau da wollen wir sie haben. Okay, und wenn es da heißt, da mal ein bisschen bei Kerzenschein Händchen zu halten mit deiner Frau, notgedrungen, weil kein Strom brennt, ja, keine anderen Lichter, dann ist es also so. Pastor, wird es heute noch besser? Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Schau, im Prediger, Kapitel 3, Verse 1 und Vers 11, da heißt es, alles hat seine Zeit. Es gibt für alles eine Stunde. Und hör mal, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Das ist jetzt natürlich an Gläubige gerichtet, weil es ist nicht alles schön. Ja, und es wird auch nicht immer alles schön. Aber wenn du weißt, dass es eine Zeit für alles gibt, dann kannst du auch den Winter genießen oder den Herbst. Ich habe früher immer Herbstblues gehabt, als ich noch kein Christ war. Wer weiß, was das ist. Du kriegst schlechte Laune im Herbst, weil es wird wieder kälter, die Blätter werden vom Wind abgerissen und peitschen durch die Straßen, ja, Rostfarben auch noch, meine Güte. Und so schlappst du da durch die Gegend und hast den kalten Wind im Gesicht und jetzt weißt du, das nächste halbe Jahr scheint die Sonne nicht. Und mittlerweile habe ich erkannt, alle diese Zeiten, die haben was, die sind ganz gut, man muss sie nur zu nehmen wissen. Ja, andere Sichtweise auf diese Dinge. Amen, okay. Neuer Punkt jetzt. Verpass deine Saison nicht. Verpass die Segenszeit nicht. Pass mal auf. Im Psalm 1, Vers 3, ihr kennt Psalm 1, ne? Ja, wohl dem, der nicht sitzt, der nicht im Radarspötter sitzt und so weiter und so fort, sondern der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Schau, es ist nicht immer Fruchtbringzeit. Wenn ich jetzt rausgehe zu meinem Apfelbaum, der normalerweise abbricht vor Frucht, dann kann ich da schauen, so viel ich will, der hat nicht mal Blätter, da ist gar nichts dran, nichts. Und ich kann dann zu ihm sagen, was ist los mit dir, bring mal gefälligst Frucht. Völliger Quatsch, weil ich die Zeit nicht verstehen würde. Ich würde würde ziemlich dumm dastehen, wenn ich so reden würde. Aber wenn ich warte, bis die Saison da ist, die Erntezeit, dann sind da so viele Äpfel dran, die muss ich gleich wegschaufeln. Allen Ernstes. Ja, in Eimer und dann auf den Kompost. Da hast du wieder gute Erde dann, die du eigentlich auch nicht brauchst. Egal jetzt, auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine. So, verpass deine Zeit nicht. Du bringst Frucht zu deiner Zeit, du musst deine Zeit erkennen. Ich denke da an den Mann am Teich Bethesda, der 38 Jahre lang da lag. Wer erinnert sich? Johannes Kapitel 5. Der lag am Teich Bethesda. Was war das für ein Teich? Das war ein Heilteich. Der war später, in später Zeit, hat er mit dem Judentum nichts mehr zu tun gehabt, sondern das war dann ein Heiligtum für irgendeinen griechischen Heilgott und so. Auf jeden Fall war der immer mit Heilung assoziiert, diese Teiche. Ich war schon dort. Und das ist eigentlich alles ziemlich, ziemlich steil. Da geht es ziemlich steil nach unten. Also das schroffe Felsen und so weiter sind da eigentlich, mitten in Jerusalem. Und da sind verschiedene Teiche. Na, einer ein bisschen höher gelegen, ein anderer ein wenig weiter unten. Und um diese Teiche herum, da waren 5 Säulenhallen. Wir würden heute sagen, naja, so Bleibeorte, Krankenhäuser eigentlich waren das. Die waren voller Kranker. Blinde, Lahme, alles Mögliche. Was die Leute hatten, das lag da. Viele, viele Kranke. Und einer... Der war gelähmt und er lag da schon seit 38 Jahren eigentlich. Und das Besondere an diesem Teich war das, dass ein Engel kam, sagt man, ein Engel kam zu bestimmten Zeiten und hat das Wasser bewegt. Und wenn das Wasser bewegt wurde, dann hatte dieses Wasser Heilungskraft. Und der Erste, der in das Wasser hineingestürzt ist, mit dem Wasser in Berührung kam, der wurde geheilt. Wie oft dieser Engel da vorbeikam, wenn es wirklich nicht nur eine Sage war, ja, sondern wenn es wirklich gestimmt hat, wie oft er vorbeikam, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es genug Leute angezogen, dass da eben 5 Säulenhallen voll lagen. Leute, die Heilungshoffnung hatten. Weil immer wieder zu bestimmten Zeiten diese Wasser eine Heilungsaufladung bekommen haben. Und jetzt liegt da dieser Mann seit 38 Jahren da. Der hat 38 Jahre lang die Saison verpasst. Der hat 38 Jahre lang die Zeit verpasst. 38 Jahre lang, überlegt er das mal. Schau, das ist nämlich die Sache auch bei uns. Wenn wir die Zeit verpassen, dann müssen wir den Zyklus nochmal abwarten, bis die Zeit wieder kommt für die Sache, die wir wollen. Mose zum Beispiel, Der wollte der Befreier Israels sein. Das hat er aber nicht mit Gott angestellt, sondern er wollte das mit Gewalt machen. Also hat er einen tyrannischen Ägypter erschlagen, als man niemand zugeschaut hat. Hat ihn im Sand verstarrt und hat sich gedacht, jetzt spricht sich das rum unter Israel und jetzt wissen sie, dass ich ihr Befreier sein werde. Ich werde mich für sie einsetzen, ich werde sie in die Freiheit führen. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Er musste davonlaufen, weil es sich rumgesprochen hat, aber nicht bei den Israeliten, sondern bei den Ägyptern. Oder nicht nur bei Israel, sondern auch in Ägypten, bei den Ägyptern. Und die haben dann Mose verfolgt. Und er war dann 40 Jahre lang in der Wüste und hat nicht ein Volk geführt, sondern Schafe gehütet. Als eine große Demütigung für den Ehrgeiz dieses Mannes. Nach 40 Jahren aber hat sich der Zyklus wieder vollendet und es war wieder Zeit für ihn. Er war innerlich und äußerlich bereit, die Zeit war bereit. Und Gott ist ihm erschienen und hat zu ihm gesagt, jetzt ist Zeit, leg los und führ Israel aus Ägypten heraus. 40 Jahre ist eine lange Zeit, bis wieder mal eine Gelegenheit kommt. Ich habe manche Gelegenheiten, die musste packen. So wie die blutflüssige Frau, die spricht zurzeit zu mir. Schau, wenn Jesus an deinem Fenster vorbeigeht und du bist krank, in Gottes Namen, renn raus und fass ihn an im Glauben. Na, damit Heilungskraft freigesetzt wird und dich heilt. Die Frau hat es gemacht. Sie ist nicht ständig auf die Straße gegangen und hat dort geschaut, ob Jesus vorbeikommt, sondern sie hat irgendwann gemerkt, jetzt kommt er vorbei. Und als er dann vorbeikam, hat sie gewusst, jetzt ist meine Stunde. Dies ist mein Tag, das ist meine Stunde der Heilung. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, dann werde ich geheilt werden. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat sich mit ihren Ellbogen durchgearbeitet, obwohl sie das eigentlich gar nicht durfte. Sie war nämlich kultisch unrein. Sie hat das Gesetz von Mose übertreten, als sie versucht hat, Jesus zu berühren. Musst du dir mal überlegen. Hat das Gesetz gebrochen und ist trotzdem geheilt worden. Ja, sage mal. So hat sie sich durchgearbeitet, hat Jesus angefasst und sie ist geheilt worden. Sie hat ihre Stunde, ihre Zeit erkannt. Schau, den Moment zu erkennen, den besonderen Moment, den inspirierten Moment zu erkennen, das ist nicht immer ganz leicht. Aber ich sag mal, wenn es wirklich darauf ankommt, dann gibt der Herr dir Signale und dann wird es was. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich komme gleich wieder zu meinem Mann zurück in Bethesda, keine Panik. Als wir ein neues Gemeindegebäude gebraucht haben und ich auf der Suche war, meine Frau mir mitgeteilt hat, dass es hier ein Gebäude gibt, so kann ich mal schauen, bin ich hierher gefahren, nach Geldersheim, habe das vorher so nicht gekannt. Vor Jahr und Tag war ich schon mal hier und habe gesehen, ah ja, da ist ja auch eine Gemeinde. Naja, auf jeden Fall kam ich jetzt wieder und bin da rumgelaufen hier. Wie gesagt, wir haben ein neues Gebäude gebraucht, den Mietvertrag von unserem alten Gebäude, der wurde gekündigt. Und wir haben dann geschaut und ich schaue und ich sehe da Stühle gestapelt und alles und ich denke mal, Gemeinderäumlichkeiten, aber nichts los. Und ich schaue und denke mir, jetzt wüsste gern, wo ich mich da hinwenden muss, damit ich da mal mit dem Vermieter reden kann oder mit jemandem, der sich da auskennt. Und ich sitze wieder in meinem Auto und dann sehe ich ein Auto herfahren und eine Frau aussteigen und ich dachte mir, die gehört da dazu. Und das war jetzt mein Moment, der inspirierte Moment. Wenn ich gesagt hätte, ist jetzt egal und wäre weggefahren, dann wären wir heute nicht hier wahrscheinlich. Aber ich habe gemerkt, ich frage jetzt mal, was da los ist. Bin ausgestiegen und habe gemeint, hallo. Und die Frau war tatsächlich die Vermieterin und hat mir dann die Räumlichkeiten gezeigt, hat mir die Geschichte erzählt, die brauchen dringend Nachmieter und schauen Sie die Räumlichkeiten mal an. Wir haben die gerade renoviert, weil die wollten eigentlich erweitern. Und jetzt haben sie da diese großen Räumlichkeiten und niemanden da. Weil das war eine amerikanische Gemeinde, eine schwarzamerikanische Gemeinde und es war Irakkrieg seinerzeit, ihr wisst schon, 2006, 2008 und die ganze Gemeinde, also ein großer Teil davon, waren Soldaten, die sind versetzt worden in den Irak und jetzt plötzlich haben die Pastoren nur noch eine Gemeinde von 15 bis 30 Leuten gehabt, das ist ziemlich wenig. Also ich meine, hallo, ich kenne ja die Zahlen, die hier bezahlt und so weiter, na, die haben sich das nicht mehr leisten können, die haben also jemanden gebraucht, einen Nachmieter. Wir haben ein Gebäude gebraucht und die einen Nachmieter und der Herr hat es so geführt. Aber schau, alles hing an dem Moment, dass ich erkannt habe, jetzt musste man aktiv werden und diese Frau fragen. Jetzt musst du aus deinem Auto aussteigen, aus der Wärme deines Autos rausgehen, weil es war kalt, Februar, und rausgehen und musst die mal anhauen, musst mal sagen, hallo, Entschuldigung, was ist denn los? Aber ich habe es gemacht und es hat sich ausgezahlt. Schau, jetzt sind wir deswegen hier. Wir haben dann die Räume entsprechend hergerichtet und so und jetzt sitzen wir drinnen. So, das war so ein Moment, so ein inspirierender Moment. Inspirierte Momente. Okay, jetzt wieder zurück zu meinem Mann in Bethesda. Der Wenn der Ruf erging, das Wasser hat sich bewegt, dann saß der irgendwo gerade hinten und hat Karten gespielt oder gewürfelt oder sich mit jemandem angeregt und erhalten. Er hat jedes einzelne Mal den rettenden und heilenden Moment verpasst. Und vielleicht kommst du dir genauso vor. Du sagst, ja genau, wenn einer immer den Moment verpasst, was richtig zu machen, mal gesegnet zu werden, sich den Segen abzuholen, dann bin ich das. Ich habe gute Nachricht für dich. Jesus wandelt unter diesen 5 Säulenhallen, unter diesen Kranken, und er kommt zu diesem Mann hin. Und er kommt heute Morgen zu dir. Und er sagt zu diesem Mann, willst du geheilt werden? Und der Mann packt sofort sein Reservoir an Entschuldigungen aus. Ja, bin so langsam, und wenn sich da was tut, dann komme ich nicht schnell genug hin, und ein anderer kommt unweigerlich immer vor mir dahin ins Wasser. Also so richtig ernst hat er scheinbar nicht gemeint, weil in 38 Jahren, da kannst du dich schon mal irgendwie, wenn du auf dem Zahnfleisch vorrobst, kommst du irgendwann dahin. Ja? Nö, war ihm nicht so wichtig. Jesus sagt zu ihm, willst du überhaupt geheilt werden? Willst du das überhaupt? Willst du überhaupt einen Segen im Leben? Und er sagt, ja, eigentlich schon, aber es ist immer so schwierig, den zu kriegen. Und Jesus sagt dann, okay, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und der Mann, den trifft der Blitz Gottes, ja. Er merkt, wie die Heilungskraft durch ihn fließt. Und sofort wird er gesund, sagen wir sofort. Denn in der Bibel kommt oft das Wort sofort vor und sogleich. Sogleich ging Jesus dahin, sofort ist jenes passiert. Und sofort haben sie das und das gemacht. Die haben immer die Gelegenheit ergriffen. Und so steht der Mann auf und merkt, ich kann gehen, es ist alles wunderbar. Und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett auf und geh. Und dann ist Jesus schon wieder weg. Er ist in der Volksmenge verschwunden, die jetzt natürlich merkt, was da passiert ist. Der Kranke, den wir seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten kennen, der läuft jetzt plötzlich rum. Was ist mit dir passiert? Und so geht er herum und merkt, er ist geheilt und es ist wunderbar. Schau, er hat einen Segensmoment von Gott geschenkt bekommen. Du kriegst auch einen Segensmoment von Gott geschenkt. Wenn du in irgendeiner Form gebunden bist, krank bist, depressiv bist oder sonst wie drinnen hängst, der Herr kommt zu dir heute und sagt zu dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Heute ist ein gesalbter Tag für dich, ein Segenstag für dich. Wir werden zum Schluss für dich beten und der Herr wird die Ketten für dich sprengen, deine Ketten sprengen und dir einen neuen Tag geben. Deine Nacht hat ein Ende und der Frühling dämmert. Vielleicht traust du dem Frühling noch gar nicht, weil du so oft enttäuscht von bist. Aber der Herr sagt, nein, für dich ist Frühling. Und es glaubst du und ergreifst es in Jesu Namen. Amen. Gut, wir beten zum Schluss. Jetzt machen wir erst noch ein bisschen weiter. Es gibt nämlich noch viele andere Sachen zu sagen hier. Du kannst nur hervorbringen, was du selber bist. Ist dir das bewusst? Schau, ein Apfel, der kann nur Apfelbäume hervorbringen. Birne bringt Birnen hervor. Ein schwarzer Schwarze, ein weißer Weiße, ein gelber Gelbe. Ein Fisch Fische. Na, und andere, alles produziert nach seiner Art. Gott hat es so gemacht. Gott hat es in die Welt gelegt, diese Zyklen. Du wirst gesät, du entstehst, du entwickelst dich, du bringst Frucht, säst wiederum selber und dann geht der Kreislauf wieder weiter. Und so geht es die ganze Zeit. Gott stellt sich jetzt nicht mehr hin und erschafft Gras und Bäume neu, je nachdem wie er will, sondern vielmehr lässt er, wenn du einen Baum willst, musst du heute pflanzen. Er lässt das Ganze wachsen durch Samen. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Schau, wir bringen hervor, was wir selber sind. Du ziehst an, Leute an, die so sind wie du. Das ist gut und schlecht. Eine Gemeinde ist gut und schlecht. Wenn die Leute das Glauben, wenn du mit dem Geist des Glaubens hast, dann ziehen die anderen Leute das mit dem Geist des Glaubens an, dann hast du Gebetsgruppen, die richtig was bewirken. Wenn du einen Verleumder oder einen Lügner oder einen Dieb drinnen sitzen hast, dann finden sich die unweigerlich auch. Und dann kann es sein, dass du Schwierigkeiten hast. Ob das in der Firma ist oder in Gemeinden oder Familien, sonst wo. Ja, es gibt überall solche und solche, halten wir mal fest. So, du bringst immer nur hervor, was du selber bist. Das ist vielleicht der wichtige Gedanke. Na, David war ein Held. Er hat Goliath besiegt, wenn ihr euch erinnert. Und dann kannst du nachlesen, David hat 30 weitere Helden hervorgebracht. Hammertypen. Leute, die Mut hatten. Leute, die Glauben hatten, die wussten, dass hier Gott mit ihnen ist. Einer hat ein Linsenfeld gegen 800 Philister verteidigt. Ja, mit einem Stock und mit einem Speer und so weiter. Ein anderer, Benaja, der Sohn Jojadas, der ist an einem Wintertag, wenn man am liebsten hinterm Ofen sitzen bleibt, rausgegangen und hat einen Löwen in der Zisterne gefunden. Was hat er gemacht? Er ist hinabgestiegen zu dem Löwen in die Zisterne und hat ihn erlegt an einem Wintertag. Also da brauchst du gewisse Nerven dafür. David war so einer und er hat solche Leute angezogen. Fand ich ganz interessant. Gut, halten wir mal fest. Schau, die Sache ist die. Stell dir mal vor, Adam hätte Kinder bekommen vor dem Sündenfall, die nicht seiner gefallenen Natur teilhaftig gewesen sind. Wäre das nicht was? Wir hätten plötzlich eine Kultur, wir hätten damals eine Kultur dann entstehen sehen, die gut ist, die nicht gefallen ist, die alles richtig macht. Stell dir mal vor, das wäre 1000 Jahre lang so gegangen und erst nach 1000 Jahren hätte Eva von der verbotenen Frucht gegessen. Die ganze Geschichte der Menschheit wäre vollkommen anders verlaufen, denn es wäre noch richtig Gerettete da gewesen, also richtig sündlose Unschuldige, und eine andere Gruppe von Schuldigen wäre da gewesen, von Sündern, wie sich das dann wohl entwickelt hätte. Hochinteressant. Aber wir wissen, es ist anders da gekommen. Die haben gleich, bevor sie Kinder gehabt, gesündigt. Und dann hatten sie Kinder. Kain und Abel. Einen Bösen und einen Guten. Adam hat produziert, was er selber war. Einerseits einen Bösen, der gute Anteile hatte, und einen Guten, der böse Anteile hatte. So eine Sache. Aber wisst ihr, es gibt auch einen letzten Adam. Es gibt auch einen zweiten Adam. Davon spricht der 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 45. Der letzte Adam war ein lebendig machender Geist. Und wer ist der letzte Adam? Der hat einen Namen, Jesus. Schau, in Adam heißt es, wenn durch das, dass wir von Adam abstammen, sind alle Menschen Sünder. Das heißt, sie haben eine Neigung dazu, wenn die Zeit passt, wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Stimmung passt, das Falsche zu machen, in Sünde zu fallen. Passiert jedem Einzelnen. Deswegen ist jeder einzelne Mensch erlösungsbedürftig. Bei kleinen Kindern ist es wieder was anderes. Die wissen noch nicht, was passiert. Die wissen noch nicht, was sie tun. Und solange das so ist, solange sie noch nicht verstanden haben, was es ist, rechnet ihnen Gott die Sünden nicht zu. Und wenn Kinder sterben, dann gehen sie zu ihm direkt. Okay, die sind noch nicht für erlösungsbedürftig. Könnt ihr euch das zeigen aus Römer Kapitel 7, mache ich jetzt aber nicht, habe ich nicht die Zeit dazu. Wir halten auf jeden Fall einmal fest, jeder Mensch, der von Adam geboren wird und von einer Frau geboren wird, von Eva sozusagen, der braucht Erlösung. Aber der Herr hat vorgebaut, er hat Jesus Mensch werden lassen. Und hat dann gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, all ihr Depressivos, all ihr Kranken, all ihr Typen, die ihr auf dem Schlauch steht, alle ihr Gebundenen, die ihr mit euren Gebundenheiten, mit euren Süchten, mit euren Begierden hadert, kommt zu mir und ich mache euch frei. Denn ich bin der zweite Adam, ich bin der letzte Adam und ich begründe eine neue Linie, eine neue Generation sozusagen, ein neues Volk. So wie Adam ein Volk hervorgebracht hat, die sündige Menschheit, so produziert Jesus auch Nachkommen, nämlich die Gerechten, diejenigen, die durch ihn von neuem geboren sind, im Herzen und eine neue Natur haben. Schau, Jesus ist derjenige, der deinen Zyklus, mit dem der Zyklus neu beginnt. Bisher hast du den Zyklus des alten Adam durchlebt, aber jetzt steigst du um, schließt dich Jesus an und dann geht es mit dem Zyklus des neuen Adam weiter. Und während der andere, wenn es mit dem anderen immer weiter abwärts ging und immer alles immer schlechter wurde, so ist es beim neuen Adam ganz anders. Bei ihm geht es immer nur aufwärts. Ja, wir studieren das seit Jahr und Tag, haben das auch am Samstag studiert. Er ist der Herr eines expandierenden Reiches. Ja, es geht aufwärts. Der Weg des Gerechten, heißt es in den Sprüchen, der ist wie das helle Morgenlicht. Das steigt auf bis zur vollen Tageshöhe. Und normalerweise wird es dann wieder sinken, aber davon ist in der Schriftstelle nicht die Rede. In anderen Worten, es geht bloß immer weiter, höher und höher, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glauben zu Glauben, von Gnade zu Gnade, von Kraft zu Kraft. Wenn du dich Jesus angeschlossen hast, auch wenn du schwierige Zeiten durchlebst, dann geht es wieder aufwärts. Ja, auf einer völlig anderen Ebene als bei anderen Leuten. So, wenn du eine Veränderung haben willst, dann kommst du um Jesus nicht herum und musst dich ihm anschließen, preis dem Herrn. So ist es. Amen. Eigentlich war es so, 1. Mose Kapitel 1, 28, Gott hat die Menschen geschaffen und er hat sie gesegnet. Und Adam hätte diesen Segen an seine Kinder weitergeben sollen und die ihren Segen wieder weiter. Auf die Art und Weise wären Generationensegen entstanden und den Kindern wäre es stets besser gegangen und sie hätten sich weiterentwickelt als die Eltern. Und die Kinder entwickeln sich wieder weiter als die Eltern und wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Stattdessen haben wir jahrhundertelang, jahrtausendelang Stagnation. Immer dasselbe. Vater war Hirte, Kind wird Hirte, Enkel wird Hirte und immer um denselben Berg herum. Ja, austauschbar. Plötzlich kommt Jesus und gibt den Leuten eine neue Befindlichkeit, ein neues Bewusstsein und plötzlich geht es nach oben. Die entwickeln ihr Potenzial und zum Schluss ist es tatsächlich so, dass in den christlichen Ländern es so ist, dass es die Kinder besser haben als die Eltern. Solange die Eltern keine Esel werden und aufs Eis gehen, weil es ihnen zu gut geht. Da, 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 da. Amen, so ist es. Okay. Schau, 1. Korinther Kapitel 1, Vers Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es geht aufwärts. Mit Jesus geht's aufwärts. Mit dem zweiten Adam geht's aufwärts, preis dem Herrn. Es geht aufwärts. Amen. Aber jetzt lass mich nochmal was sagen. Lass mich jetzt mal über die Dämonen deines Vaters reden. Die Dämonen deines Vaters und du. Auf was will ich raus? Schau, auf schlechte Angewohnheiten, die du von deinen Eltern dir abgeschaut hast. Vielleicht, wenn ich die Botschaft so nenne, die Dämonen deines Vaters und du, vielleicht will das dann jeder hören, ja? Oder auch nicht, wer weiß. Auf jeden Fall, auf was ich raus will, ist, dass wir sehen, in der Bibel sehen und natürlich auch in der Welt sehen, dass die Leute von ihren Eltern viel übernehmen, ohne dass sie das merken. Und manchmal nicht unbedingt die guten Sachen. Schau, Rebekka war eine manipulative Person. Kann man nicht anders sagen. Die hat ihren Mann manipuliert, ihre Kinder manipuliert. Vor allem ihren Mann. Und ihr Lieblingssohn Jakob, der viel Zeit mit ihr verbracht hat, der ist genauso geworden. Der hat seinen Vater manipuliert, seinen Bruder manipuliert, immerhin getrickst, dass er einen Vorteil aus ihnen schlagen konnte. Haben sie Erfolg gehabt? Nö. Die sind gescheitert. Die sind so dermaßen gescheitert, also Jakob jetzt speziell, dass er vor seinem Bruder, den er betrogen hat, dem er den Segen abgeluchst hat, fliehen musste. Und erst als er nichts mehr hatte, als er das ganze zusammengestohlene Geld, ja, oder betrogene Geld, diesen ganzen Segen, als er das alles zurücklassen musste, als er nichts mehr hatte, als er unter freiem Himmel lag, ist Gott ihm begegnet. Erst dann ist Gott zu ihm gekommen und hat zu ihm gesagt, okay, ich bin der Gott deines Vaters und deines Großvaters und du folgst mir jetzt gefälligst auch nach. Und Jakob hat es dann gemacht. Auf die Art und Weise wurde er dann zum Patriarchen. So, die waren manipulativ. Ich denke noch an jemanden anderen, David. David hatte eine Schwäche. Er war ein Held, er war ein Mann Gottes, er war wunderbar, aber er hatte eine Schwäche. Er konnte schönen Frauen nicht widerstehen. Ob die jetzt verheiratet waren oder nicht, wir wissen das von Bathseba. Er hatte eine Schwäche für Bathseba. Er hat einen ganzen Harem gehabt, aber stattdessen hat ihn ein Affentrieb ergriffen und er musste unbedingt die haben, die er nicht haben konnte. Die hat er sich angeeignet und es war eine Katastrophe. Also David und Bathseba. David hatte einen Sohn namens Amnon. Der hat sich in seine Halbschwester Tamar verliebt. Tochter der Haggit, Schwester des Adonia und des Absalom. Eine bildschöne Frau. Bildschön. Die Mutter muss bildschön gewesen sein. Der Vater David war auch nicht hässlich. Es waren wunderschöne Menschen. Wie in einer Seifenoper aus Hollywood. Und dieser Amnon, der hat diese Tamar, seine Halbschwester, tatsächlich vergewaltigt, hat er gemacht. Also auch der hatte Probleme mit diesem seinem Trieb. Und dann haben wir dann noch Salomo. Salomo ist seinem Vater auch nachgefolgt in diesen Dingen und hatte zum Schluss 1000 Frauen, 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Und als er dann alt war, haben die sein Herz abgewendet vom Herrn. So, David hatte Probleme wegen dieser Frau. Amnon ist gestorben, der wurde von seinem Bruder Absalom getötet, wegen der Vergewaltigung der Schwester. Und Salomo hat auch gewaltige Probleme gehabt, das Reich ist nach ihm zerbrochen. Und Gott hat ihn gerichtet, weil er anderen Göttern zum Schluss nachgefolgt ist. Also die Dämonen seines Vaters. Ja? David hatte Probleme und die Kinder auch. Halten wir mal fest, das gibt's also. Wenn dein Vater ein Säufer war, dann kann es sein, dass du entweder totaler Abstinenzler wirst oder eben auch Säufer. Wieso? Ja? Mafiosos bringen Mafiosos hervor. Ist seine Mutter, pass mal auf. Oh Mann, wie sage ich das jetzt? Wenn du noch nicht verheiratet bist, aber gerade jemanden hast, der dich wirklich interessiert, dann schau, wie diese Person ist mit ihren Eltern zusammen, also wenn sie bei ihren Eltern ist. Und vor allem schau seinen Vater an und schau die Mutter an und stell auch fest, wie sie sind. Denn es ist wahrscheinlich, dass deine Frau oder dein Mann in dem Alter dann genauso sind, so ausschauen und so ähnlich sind. Und wenn die Mutter, hör mal, wenn die Mutter sanftmütig und demütig und gütig war, dann kann es sein, dass deine Freundin das eben auch sein wird. Wenn aber die Mutter zänkisch war, immer ein bisschen lauter geredet hat als notwendig, immer ein bisschen Stress gemacht hat, ihr Mann Stress gemacht hat, allen anderen auch, dann weißt du jetzt, warum deine Freundin manchmal so schrill redet. Okay, und wenn du jemand bist, der schrill reden tust, dann kann es sein, dass es auf die meisten halt nicht so besonders attraktiv wirkt. Und dass du dann zum Schluss allein bist, und es ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, sondern der Herr, es sei denn, du bist zu berufen, dann ist es wieder was anderes. Mach diese Fehler nicht, ja. So, denk dran. Wenn die Mutter konfliktfreudig war oder unausstehlich war, dann denk dran, ja. Schau die Person genau an. Oder wenn du in so einer Familie groß geworden bist, wo der Vater immer gestänkert hat, immer besonders laut geredet hat zum Beispiel, pass auf, dass du nicht genauso wirst. Denn ansonsten hast du zum Schluss auch keine Feinde, genauso wie dein Vater seinerzeit. Zum Schluss hast du zwar immer recht, aber keiner kann dich leiden. Und es ist kein richtig besonders gutes Leben. Na, war dein Vater ein Rechthaber? War er Säufer? War er depressiv? Dann wisse, dass du früher oder später mit genau diesen Anfechtungen auch konfrontiert werden wirst. Okay? So, die Probleme deiner Eltern, die werden versuchen, sich an dich dran zu hängen, werden irgendwann versuchen, sich an dich dran zu hängen. Ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber eine Begebenheit ist folgendes. Pass mal auf. Sarah war bildschön, die Frau von Abraham. Eine bildschöne Frau. Und als der Herr sie dann wieder jung gemacht hat, da war sie, ihr wisst schon, die war ja alt, und dann hat er sie wieder jung gemacht, und da war sie bildschön. Bevor sie alt geworden ist, wollte sie der Pharao haben, heiraten, in Ägypten. Und als er dann wieder schön geworden ist, wollte sie Abimelech haben, der König von den Philistern. Und beide haben sie tatsächlich zu sich ins Haus geholt. Warum? Wie ging das zu? Hat Abraham die einfach aufgegeben? Er hat Folgendes gemacht. Er kam zu seiner Frau im 1. Mose Kapitel 13, Kapitel 12, Vers 13 schon, und hat zu ihr gesagt, hör mal, du bist so schön. Und wir sind hier in einer gottlosen Gegend. Pass auf, sei doch so gut und sag überall, wo wir hingehen, dass du meine Schwester bist und nicht meine Frau, damit ich am Leben bleibe. Also der hat Angst gehabt. Der hat Angst gehabt um sein Leben und hat in dieser Sache nicht Gott vertraut. Und wenn du nicht Gott vertraust, sondern Angst hast, dann ist es so eine Sache. Und dann sind sie nach Ägypten gegangen, ja, weil Hungersnot war in Kanaan seiner Zeit. Und Pharao hat diese Frau gesehen und hat gesagt, die muss ich haben. Und Abraham hat sie hergegeben. Okay, gut, wissen wir jetzt, nehmen wir mal zur Kenntnis. Später war es dann Abimelech. Und jetzt gehen wir von, das ist in Kapitel 13 passiert und in Kapitel 20, 1. Mose 20. Jetzt gehen wir 6 Kapitel weiter, Kapitel 26, 1. Mose 26. Da ist mittlerweile Isaak längst geboren. Und Abraham ist längst weg und Sarah auch. Und jetzt lebt Isaak im Philisterland. Und er hat auch eine bildschöne Frau. Eine Frau so schön wie seine Mutter. Also er hat auch seinen Vater nachgemacht sozusagen. Und was macht er jetzt, als der Abimelech kommt und sagt, wer ist denn diese schöne Frau? Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, sie ist meine Schwester. Genau wie sein Vater Jahre und Jahrzehnte vorher, sagt der Sohn genau dasselbe. Und wir müssen mal festhalten, Isaak war zu dem Zeitpunkt, als Abraham Sarah als seine Schwester ausgab, noch überhaupt nicht geboren. Wie kam der darauf, genau dasselbe zu machen, wie sein Vater? Seinen Vater nachzumachen, obwohl er doch seinerzeit noch gar nicht geboren war. Was mich zu einer anderen Frage noch bringt. Was prägt uns? Die Wissenschaftler sagen, die Gene prägen uns. Biologen sagen, die Gene prägen uns. Wenn dein Vater Glatze hatte, wirst du wahrscheinlich auch eine kriegen. Wenn dein Vater wuschiges Haar hatte, dann wirst du das wahrscheinlich auch behalten. Und so. Ärzte fragen das ja heutzutage auch, ja. Die untersuchen nicht mehr nur dich, sondern die fragen auch noch, haben sie Verwandte, die sowas haben? Kommt sowas in ihrer Familie öfter vor? Und so Sachen. Warum? Weil sie wissen, Gene. Soziologen kommen und sagen, ja, Gene kannst du vergessen. Die Umgebung macht uns zu dem, was wir sind. Na, wie Marx seinerzeit behauptet hat, das Sein, bestimmtes Bewusstsein. Wenn ich als Millionär aufwachse, bin ich ganz anders drauf wie als nichts, als habe nichts. So das Bewusstsein, die Gesellschaft prägt uns. Die Wahrheit ist natürlich, beides prägt uns, die Gene und die Gesellschaft. Aber es prägt uns noch was anderes. Bei Gott gibt es auch 3G, allerdings anderes 3G, als das die Politik meint. Das dritte G ist Gottes Wort. Gene, Gesellschaft und Gottes Wort. Gottes Wort prägt dich hoffentlich mehr als deine Gene und deine Gesellschaft. David ist ein super Beispiel dafür. Das Wort Gottes hat ihn geprägt. Als junger Bub kam er zum Vater ins Haus, der Prophet Samuel stand da, hat das Salböl ausgegossen, hat zu ihm gesagt, du bist der nächste König Israels, Gottes Segen. Und von dem Tag an war David wie verwandelt. Er hat den Geist Gottes gespürt, das Salböl war auf seinem Haupt, er hat den Propheten Samuel, diese großmächtige Person, kennengelernt. Ich werde der König sein. Und jetzt hat er jahrelang über diesen Satz nachgedacht. Ich werde König sein, ich werde mal König sein. Das wird mal gut sein. Was muss ich denn machen als König? Oh, ich muss die Kriege des Herrn führen. Ich muss das Volk Gottes beschützen. Und ich muss gerecht richten. Solche Sachen hat sich der gedacht. Und er hat gewusst, Gott ist mit mir. Schau, dieses Bewusstsein hat in ihm gelebt. Was für ein Bewusstsein lebt in dir? Auch das Bewusstsein von Gottes Wort oder eher das Bewusstsein der Gene und der Gesellschaft? Müsste jetzt nichts haben. Auf jeden Fall war es bei David so, als er dann an seinen speziellen Moment kam, hat er triumphiert. Als die Zeit für ihn reif war, hat er triumphiert. Als er lang genug über das Wort Gottes nachgedacht hat und das Wort Gottes ihn vollkommen erfasst hat und er wusste, Gott ist mit mir und ich bin der nächste König und das geglaubt hat, in dem Moment ist der Moment, sein Segensmoment, sein Moment Frucht zu bringen gekommen. Und es war, als eben Goliath aufgetaucht ist. Goliath ist jahrelang und jahrzehntelang vorbereitet worden vom Teufel auf die Aufgabe, Israel kaputt zu machen. Aber Gott hat ja auch ein Ass im Ärmel gehabt, nämlich David. Und so drohend Goliath war, so drohend deine Probleme aussehen, so drohend wie die gesellschaftlichen Entwicklungen zu sein scheinen, Gott hat immer ein Ass im Ärmel und zum Schluss kommt ein David, der diesem Goliath heimleuchtet und zu ihm sagt, du bist besiegt. Und ihn dann tatsächlich in der Kraft Gottes erlegt. Schon David stand da und hat gesagt, ich komme zu dir, du kommst zu mir mit Waffen, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Mit einem Stein und einer Schleuder. Und damit hat er den besiegt, den Goliath besiegt. Das große Problem Israels besiegt und Israel hat sich durchgesetzt gegenüber den Philistern und es war eine Zeit des Segens, Halleluja. So, was prägt dich, was prägt deine Befindlichkeit? Das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Als man zu Johannes, dem Täufer, rausging an den Jordan. Die Theologen, als Johannes berühmt wurde, sind die Theologen gekommen und haben ihn gefragt, wer bist du? Bist du der Messias? Nein, bin ich nicht. Bist du der Prophet? Nein, bin ich nicht. Ja, was bist du denn dann? Und dann sagt er, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade die Wege des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Was hat das Bewusstsein von Johannes dem Täufer geprägt? Das Wort Gottes. Und jetzt pass auf, wenn du Freiheit haben willst, ich komme jetzt zum Abschluss meiner Botschaft, wenn du Freiheit haben willst, wenn du Freiheit haben willst, dann kommst du an dem, der frei macht, nicht vorbei. Und es ist Jesus von Nazareth. Okay? Leg dein Leben ganz bewusst in seine Hand. Und wenn du das schon gemacht hast, dann bitt ihn um Licht aus seinem Wort, dass er dir zeigt, wie du aus deinen Problemen rauskommst. Lass das Wort Gottes deine Befindlichkeit und dein Bewusstsein prägen. Schau, was gilt für einen Christen? Dass Gott auch mit mir ist. Dass Gott meiner Not begegnen wird, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Dass er mich alle Zeit im Triumphzug umherführen wird. Das gilt für dich, wenn du in Christus bist. Tja, diese Dinge, die müssen dein Denken stark beeinflussen. Ansonsten gibt es für dich kein Heil und keinen Segen. Aber das Erste, was du brauchst, ist natürlich das fleischgewordene Wort, das lebengebende Wort. Jesus muss dir aufnehmen in dein Leben. Und dann ist das Wichtigste schon mal gemacht. Ich sag mal, wenn du Jesus noch nicht kennst und Jesus einlädst, dann verändert sich deine Stimmungslage sofort. Ja, sofort verändert sich was, sofort bricht was auf in dir drinnen und du schaust nicht mehr so traurig drein. Und dann erlebt, wie der Herr dich weiter rettet. Halleluja. Lass uns die Augen zumachen und wir beten miteinander. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Und Herr Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du mir Leben erkauft hast. Und ich bitte dich jetzt, gib mir dieses Leben. Gib mir Leben im Überfluss. Herr, komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Und setz mich auf den richtigen Pfad. Und ich danke dir, Herr, dass du niemanden abweist, der zu dir kommt. Ich empfange Leben jetzt. Amen. Halleluja. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes und von Neuem geboren im biblischen Sinn. Amen. Halleluja.